Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Dienstag, der 14. April und wir sprechen über eine Megafusion in den USA, schwächelnde US-Banken und die Resilienz der US-Börsen und welche Folgen der Iran-Krieg für die Weltwirtschaft haben könnte. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt The Legend.
Matthias Dvorak, und jetzt geht's los.
Money Radar, das passiert gerade an den Märkten.
Tja, war da was? Ist was? Also an der Börse offensichtlich irgendwie nicht, denn zumindest in den USA sind wir zurück auf Los. Mit dem Plus gestern von rund 1% notiert nämlich der S&P jetzt wieder auf dem Niveau von vor Ausbruch des Irankrieges am 28. Februar und ist noch ungefähr 50, 60 Punkte weg vom Allzeithoch, also als wäre nichts gewesen. Knapp 8% hat der S&P 500 eigentlich im Verlauf des Konflikts verloren, alles passé. Nicht schlecht, muss man sagen, dafür, dass in 6 Wochen der Ölpreis um roundabout $30 je Barrel gestiegen ist, die Renditen der Staatsanleihen um 40 Basispunkte geklettert sind und der Markt mal eben 2 Zinssenkungen ausgepreist hat. Ist das Resilienz oder FOMO?
Peter, ist doch egal. Wir nehmen die Gewinne einfach mit. Weil Donald Trump bereit für neue Friedensgespräche ist, geht es nämlich an den Börsen heute wieder kräftig bergauf und für den Ölpreis entsprechend runter. Der DAX stieg um 1,3% und ist wieder über 24.000 Punkten gelandet. Der Nikkei kletterte sogar fast um 2,5%. Und auch die US-Börsen sind am Nachmittag zu Handelsbeginn gestiegen. Der S&P 500 ist heute rund 1% im Plus, Nasdaq und Russell 2000 jeweils knapp 1,5%.
Ausgestanden sind natürlich weder der Iran-Konflikt noch die Folgen der gestiegenen Ölpreise, das ist klar, aber es könnte sich noch gut ausgehen für die Wirtschaft, wie man in Wien so schön sagt. Sofern bald Frieden herrscht natürlich, denn der Internationale Währungsfonds hat heute in Washington seine Prognosen für die Weltwirtschaft wie erwartet nach unten angepasst, da haben wir schon die Woche drüber gesprochen, signifikant reduziert, nannte es IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourin-Shah. Aber ehrlicherweise klang das doch ziemlich verkraftbar, denn für die Weltwirtschaft rechnet der Währungsfonds jetzt mit einem Wachstum in diesem Jahr von 3,1% statt 3,4%. Das klingt irgendwie nicht so dramatisch. Die Inflationserwartungen haben sie aber deutlich nach oben angepasst. Jetzt rechnen die Experten des IWF für dieses Jahr mit einer Inflationsrate von global 4,4%.
Nur leider gehört eben Deutschland als Energieimporteur und Industrienation zu den Ländern, die besonders stark unter der Ölpreisentwicklung leiden. Daher rechnet der IWF jetzt für uns nur noch mit einem BIP-Wachstum von mickrigen 0,8%. Im vergangenen Jahr hatten die Volkswirte noch mit 1,5% 6,2% gerechnet.
Ja, am härtesten unter den entwickelten Ländern trifft allerdings nicht uns, sondern Großbritannien. Die Folgen des Iran-Konflikts kosten die Briten nämlich schon jetzt einen halben Prozentpunkt an Wachstum. Das BIP dürfte dieses Jahr ebenfalls nur noch um 0,8% zulegen.
Die Prognosen sind natürlich wie immer nur unter großem Vorbehalt, denn sollte der Konflikt länger andauern und der Ölpreis länger hoch bleiben, wären die Auswirkungen für die Weltwirtschaft ganz andere. In ihrem Worst-Case-Szenario rechnen die IWF-Volkswirte damit, dass der Konflikt bis ins nächste Jahr hineingeht. Dann würde die Inflationsrate global auf 6% oder mehr steigen und das Wirtschaftswachstum auf 2% oder weniger sinken. So niedrige Werte gab es seit 1980 erst viermal, etwa während der Finanzkrise oder kurzzeitig während der Pandemie.
Aber soweit muss es ja nicht kommen und offensichtlich rechnen die Finanzmärkte im Moment auch nicht wirklich damit. Und da die Friedenschancen ja da sind, kann man sich irgendwie auch wieder mehr ums Alltagsgeschäft kümmern im Moment und sich vor allem mal wieder um die Unternehmenszahlen kümmern. Nachdem ja Goldman Sachs gestern den Anfang machte in der neuen Bilanzsaison, legten heute die anderen großen US-Banken nach. Und wie schon Goldman waren die Börse auch bei JP Morgan und Wells Fargo nicht so richtig überzeugt von den Quartalszahlen, trotz ziemlich kräftiger Gewinnsprünge.
Denn dank starkem Investmentbanking steigerte die größte Bank der Welt den Nettogewinn im ersten Quartal um 13% auf immerhin 16,5 Milliarden Dollar. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. JP Morgan-Chef Jamie Dimon sieht aber zunehmend komplexe Risiken durch die geopolitischen Spannungen und Kriege, was Anleger dann doch vorsichtig machte. Daher verlor die Aktie heute gegen den Trend rund 1%.
Jo, härter erwischte der Gegner natürlich noch Wells Fargo. Die Aktie verlor nämlich mehr als 5% heute. Die Bank blieb nur minimal über den Erwartungen beim Gewinn. 1,60 haben sie erreicht, 1,58 wurde gerechnet und entsprechend enttäuscht fiel dann halt auch die Reaktion aus.
Die Citigroup hat es da deutlich besser gemacht, um schlanke 42% steigerte die Bank den Nettogewinn im ersten Quartal. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,06 $. 2,63 $ hatten die Analysten erwartet. Dafür gab es Applaus und die Aktie stieg heute um rund 3%.
Ja, und die Papiere von United und American Airlines, die legten heute um rund 4%. American Airlines sogar mehr als 4% zu. Ausnahmsweise hat nichts mit dem Ölpreis zu tun heute, denn United Airlines CEO Scott Kirby hat bei einem Meeting mit Donald Trump wohl mal vorgefühlt, wie er denn zu einer Fusion oder Übernahme mit American Airlines steht. Also da könnte sich tatsächlich eine Mammut-Airline anbahnen in den USA.
Zu den ganz großen Tagesgewinnern in den USA gehörte heute aber Oracle. Den zweiten Tag in Folge geht's mit der Aktie richtig steil bergauf. Der Softwarekonzern hat eine Partnerschaft mit dem Brennstoffzellenkonzern Bloom Energy angekündigt, um die KI-Rechenzentren mit Energie zu versorgen. Bloom stieg heute ebenfalls um mehr als 20%. Seit Jahresanfang hat sich die Aktie damit mehr als verdoppelt.
Und wer hat sie nicht im Depot? Ich.
Ja, ich auch nicht.
Ja, bei Amazon fiel das Plus etwas moderater dagegen schon wieder aus, wobei das immer noch bei fast 5% lag, denn der Konzern macht ernst in Sachen Expansion ins All und übernimmt den Satellitenspezialisten Globalstar für mehr als 11 Milliarden Dollar. Der Zukauf soll natürlich den Auf- und Ausbau des Satelliten-Internetdienstes Leo helfen, mit dem ja Amazon Starlink von Elon Musk angreifen will. Globalstar schoss um 10% nach oben heute auf 80 Dollar, was ich durchaus überraschend finde, dass die Aktie nicht stärker gestiegen ist, denn Amazon will 90 Dollar ihr Anteilsschein bieten.
Offenbar nicht alle ganz so überzeugt. Nein. In Europa gab es aber mal wieder gute Nachrichten von Novo Nordisk. Das war die letzten Monate ja eher wirklich Mangelware. Der Pharmakonzern will künftig mit OpenAI zusammenarbeiten, wer eigentlich nicht, und deren KI nutzen. Dabei soll die KI in allen Betriebsabläufen eingesetzt werden. Vor allem soll OpenAI dabei helfen, Daten schneller und besser auswerten zu können, um so schnellere und neue Medikamentenkandidaten herauszufiltern.
Ja, also demnächst gibt's die neuen Blockbuster von ChatGPT.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Langfristig höhere Energiepreise, mehr Inflation, weniger Wachstum und abwartende Notenbanken. Also wenn man mal so genauer hinschenkt und drüber nachdenkt, ändert der Iran-Krieg im Moment tatsächlich eigentlich die wichtigsten Parameter an den Märkten. Unser Kollege Mika Hoffmann hat sich das alles deswegen mal ganz genau angeschaut und kommt zu einer Erkenntnis, die Anleger unbedingt kennen sollten.
Du sagst, der Iran-Krieg hat die Parameter verändert, aber die Börse reagiert dafür erstaunlich wenig, wie wir schon besprochen haben. So liegt der S&P 500 ungefähr auf dem Stand wie vor dem Krieg und der DAX gerade mal ein paar Prozent im Minus. Und das nach Grönland, Venezuela und jetzt eben Iran. Also hohe Schwankungen, aber wenig wirkliche Bewegung. Was sind jetzt dann die langfristigen Folgen des Iran-Kriegs wirklich?
Naja, der beste Rat an der Börse scheint sich in der Tat ja mal wieder irgendwie zu bewahrheiten. Von dem täglichen Hin und Her einfach mal nicht kirre machen lassen und einfach auf die großen Trends aufpassen. Auch wenn die Schwankungen im Moment natürlich doch hier und da extremer sind und höher sind. Und daher driften die Einschätzungen selbst so von den berühmtesten Profi-Investoren doch ziemlich weit auseinander von erstaunlich Resilienz an den Finanzmärkten, wie das eben zum Beispiel Dr. Jens Erhardt erwähnte, bis ähnlich wie 1913 und 14 und 1938, 39, wie das Ray Dalio so sieht, lauten also die Beschreibungen der Lage, also die Bandbreite ist extrem groß.
Gehen wir mal der Reihe nach vor. Warum hat sich unter dem Strich an den Weltbörsen seit Jahresanfang eigentlich so wenig getan? Die Londoner Financial Times spricht von einem Buy-the-Dip-Mantra. Schocks wie Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Gaza-Krieg und jetzt die Trumpschen Zölle. Diese Ereignisse haben zwar kurz die Kurse an den Aktienbörsen einbrechen lassen, aber es gab eben immer wieder eine schnelle Erholung ohne einen wirklichen systemischen Schock.
Na, es gibt aber natürlich auch andere Stimmen. Das wollen wir mal trotzdem unseren grundsätzlichen Optimismus nicht verschweigen. Dieses Mal könnte es nämlich anders sein, befürchtet eben auch Ray Dalio, der ja den Ruf als Schwarzseher durchaus hat. Der Gründer von des Bridgewater Hedgefonds fürchtet nämlich, dass die meisten Marktteilnehmer mit einem schnellen Ende des Iran-Konflikts rechnen würden. Zitat, aber wir sind im Anfangsstadium eines Konflikts, der nicht so schnell verschwinden wird, warnt Dalio und rät, eine langfristige historische Perspektive einzunehmen. Wir könnten jetzt in einer Übergangsphase sein, ähnlich wie in den Jahren 1913 und 14 oder 1938, 39.
Vor dem nächsten Weltkrieg stehen wir hoffentlich nicht. So schwarz wollen wir nicht sehen, aber selbst wenn der Krieg morgen vorbei wäre, werden wir die Auswirkungen noch lange spüren, warnte jüngst unser Vizekanzler Lars Klingbeil und damit hat er leider wohl recht. Die Bank of America rechnet beispielsweise damit, dass die Ölpreise auch Ende des Jahres kaum unter der Marke von 100 Dollar je Barrel liegen werden.
Und da haben wir natürlich die letzten Wochen viel schon drüber gesprochen. Der verflixte Ölpreis ist natürlich auch ein Hauptgrund dafür, dass die Inflationsraten weltweit schon wieder deutlich angesprochen sind. In Deutschland sind die Preise im März ja um 2,7% gestiegen nach 1,9% im Februar. Und in den USA stieg die Inflationsrate ja zuletzt auf 3,3% gegenüber den 2,4% im Vormonat, blieb aber bislang noch deutlich unter den schlimmsten, sagen wir mal, Befürchtungen.
Die höheren Preise, vor allem an den Tankstellen, führte aber zur Konsumzurückhaltung. Das Geld, das die Bürger an den Zapfsäulen ausgeben müssen, fehlt an anderer Stelle. Gerade in den USA, wo der Preis für eine Gallone auf mehr als 4 Dollar gestiegen ist, mehr als 2/3 des US-Wachstums kommen leider von diesem Konsum.
In Europa spielt der Konsum ja nicht so eine große Rolle in der Gesamtwirtschaft, aber natürlich die inneren höheren Energiekosten dürften auch hier deutliche Wachstumsspuren hinterlassen. EU-Kommissar Vladis Dombrovskis warnt, dass die Europäische Union wegen der zusätzlichen Unsicherheiten aufgrund des Iran-Konflikts die Prognosen für das Wirtschaftswachstum ebenfalls senken könnte. Er spricht sogar von einem stagflationären Schock.
Tja, die Stagflation, da ist sie wieder. Sie ist ja das Schreckgespenst der 70er Jahre, hohe Inflationsraten bei niedrigem Wachstum. Für die Aktienmärkte ist das wie bekanntlich Gift. Ein Blick auf die Kurshistorie zeigt, zwischen Ende 1966 und 1982 hat sich der Dow Jones unter heftigen zwischenzeitlichen Schwankungen kaum bewegt.
Tja, das Fiese ist ja, Notenbanken und Regierungen haben kaum Waffen, um eine Stagflation irgendwie zu bekämpfen. Vor allem, wenn die Gründe auf der Angebotsseite liegen. Denn die erwarteten Preissteigerungen sind ja nicht die Folge eines Konjunkturbooms, den man mit steigenden Zinsen dann wieder abbremsen kann. Sondern vielmehr handelt es sich hier halt um einen exogenen Preisschock, der den Leuten das Geld aus der Tasche quasi zieht und damit die Konjunktur schwächt.
Wenn jetzt die Notenbanken mit Zinserhöhungen kommen würden, dann würden sie den Abschwung noch verstärken, warnt da etwa Bert Flossbach, der Gründer der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Allerdings sieht der Experte noch deutliche Unterschiede zu den 70er Jahren, denn dazu müsste der Ölpreis schon bald auf 240 Dollar steigen, rechnet er vor. Also da sind wir doch noch ein ganzes Stück entfernt.
Ja, das Szenario mag ich mir nicht ausmalen, ein Ölpreis für 240 Dollar. Doch auch wenn die Inflation nicht die Ausmaße früherer exogenen Schocks oder eben das Niveau nach der Covid-Pandemie erreichen dürfte, könnte eben bereits die Inflationserwartungen bei Verbrauchern und Unternehmen die Zentralbanken zu Zinserhöhungen zwingen, um natürlich so ein bisschen ihre Glaubwürdigkeit als Hüter der Preisstabilität zu wahren.
Deswegen hat der Marktkonsens im Hinblick auf die Notenbanken, wie wir ja schon gehört haben, komplett gedreht. Hatten wir ja hier schon öfters besprochen, um Inflationsgefahren im Keim zu ersticken, erwarten die Experten jetzt 2 Zinserhöhungen der EZB bis zum Sommer und die Fed dürfte frühestens im Herbst die Geldpolitik lockern, wenn überhaupt, in diesem Jahr statt wie vor dem Iran-Krieg erwartet im Frühjahr.
Die Notenbanken sind also alarmiert, denn die letzten großen Inflationsschub im Jahr 2022 hatten sie ja erst viel zu spät erkannt. Momentan tun die Zentralbanken das einzig Richtige, indem sie an der Seitenlinie stehen und beobachten, wie sich die Dinge entwickeln und wie lange der Schock andauert, analysiert unser natürlich Lieblingsstratege aus Frankfurt, Tilman Galler von JP Morgan Asset Management.
Also Peter, was sollten die Anleger jetzt tun, um in dieser neuen Weltordnung erfolgreich anzulegen?
Nun, das ist natürlich wie immer keine Neuigkeit. Das allerbeste Rezept ist immer Ruhe bewahren. Wir sehen es ja immer auch selbst in der eigenen Redaktion, dass sich da der eine oder andere schwer tut damit, diversifizieren und natürlich auch die richtigen Megatrends für die neue Weltordnung herausfiltern. Das ist auf jeden Fall mal ein guter Weg und wir wären natürlich nicht die Mission Money, wenn wir uns, unseren Zuhörern und auch Zuschauern nicht auch verraten würden, welche das denn sind. Also Matze, schieß mal los.
Tja, die Kollegen von Focus Money haben hier 5 grundlegende Trends identifiziert. Das wäre zum einen Rüstung. Die Verteidigungsausgaben weltweit steigen immer weiter und Kollege Dirk Reichmann hat hier 14 Aktien identifiziert, die am meisten davon profitieren. Daneben hat er auch noch einen spannenden ETF für den neuen Rüstungsboom im Raumfahrtzeitalter.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ein weiterer Treiber, den man natürlich nicht vergessen darf, ist ein bisschen jetzt gerade so ein bisschen hinten runtergefallen, sind natürlich die ganzen Milliarden, die da im Moment in Straßen und Bahntrassen investiert werden. Die Gewinneraktien der Zukunft kommen also auch aus den Bereichen Infrastruktur und mit dem perspektivisch natürlich höheren Ölpreis werden auch Fracking-Aktien plötzlich wieder spannend. Denn das Thema lohnt sich dann plötzlich wieder. Die Besten hat natürlich unser Rohstoffguru Johannes da zusammengetragen.
Und wenig überraschend sind es auch die Alternativen zu fossilen Rohstoffen, die in Zukunft durch die Decke gehen könnten. Denn Wind- und Sonnenenergie muss man eben nicht durch diese Meerenge transportieren. Die kann man ganz normal hier vor Ort generieren.
Ach so, das kommt nicht einfach so automatisch aus der Steckdose. Nee, also Spaß beiseite. Schlussendlich, E-Autos natürlich ein Thema, auch wenn die noch immer sauteuer sind und teurer als die Verbrenner. Bei den aktuellen Spritpreisen ist der Umstieg irgendwie ja doch wieder attraktiver. Man fängt von ganz alleine plötzlich an, doch nochmal drüber nachzudenken, ob man den Schritt zum E-Auto nicht doch früher macht. Vor allem in Asien, da ist das Thema natürlich noch viel heißer, da die ja viel mehr von den Ölimporten abhängen aus dem Nahen Osten. Im Gegensatz zu uns steigen da die Absatzzahlen rasant.
Und wenn ihr jetzt die ganze Analyse von Mika noch einmal im Detail nachlesen wollt und euch vor allem die passenden Aktien zu diesen 5 Megatrends interessieren, dann schaut bei Focus Plus vorbei. Das Probeabo, mit dem ihr den Artikel dann auch gleich lesen könnt, gibt es aktuell für 1 Euro und den Link packen wir euch wie immer in die Episodenbeschreibung.
Ja, also viel günstiger können wir es nicht anbieten, glaube ich, die Kollegin, denn da gibt's das rundum sorglos Paket, alles was Focus und Focus Money da so zu bieten hat. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt den Sack wieder zu und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen, entspannten Feierabend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können. Thank you.